Bellerive on Air, der Finanzpodcast.
Herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe von Bellerive on Air, einem Finanzpodcast von der Zürcher Privatbank Bellerive. Mein Name ist Reto Giudicetti. Bei mir im Studio der Thomas Steinemann. Thomas, guten Morgen.
Morgen, Reto.
Wir sehen uns das erste Mal dieses Jahr. Ich hoffe, du bist gut gestartet.
Danke. Du auch, hoffe ich.
Danke, ja. Ende Januar, ein guter Zeitpunkt, um vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen zurückzuschauen, aber eigentlich viel mehr nach vorne zu schauen. Ich möchte einsteigen, ich habe eine These. Meine These: Finanzmärkte im Jahr 2026 werden auch wie letztes Jahr von einer Person maßgeblich beeinflusst. Die Person ist der amerikanische US-Präsident Donald Trump. Was sagst du dazu?
Ja, das sehe ich überhaupt nicht so. Also die Märkte sind letztes Jahr überhaupt nicht in erster Linie von Trump getrieben worden. Nämlich, wenn wir erst zurückschauen, die Wirtschaft ist relativ gut gelaufen. Letztes Jahr war sein erstes Amt, also mit dem hat er relativ wenig zu tun gehabt. Die Zinspolitik ist ganz klar vom FED dominiert worden. Er hat sich in keinster Art und Weise durchsetzen können. Wir wissen alle, was er will. Aber der Paul macht das, was er machen muss. Die Liquidität ist ein globales Phänomen. Das hat die Finanzmärkte aufgetrieben. Und obwohl sich der Herr Trump natürlich dann sehr in Szene setzt und praktisch jeden Tag irgendetwas los ist, ist der Einfluss auf die Märkte relativ gering. Ich würde sogar umkehren. Ich würde sagen, trotz Trump sind die Märkte so gut gewesen. Weil wir haben die Zölle, denkt dran, letztes Jahr im April. Ist nicht gerade super toll für die Märkte gewesen. Da haben wir plötzlich 50% Zölle überall. Dort haben wir auch einen sehr schlechten Monat gehabt, den Finanzmarkt. Und wir hätten das wieder können umkehren, oder? Wir kommen wahrscheinlich noch drauf, oder er ist ja dann wieder zurück und die Zölle sind dann tief und die Märkte sind wieder rauf. Also ich würde eher sagen, trotz Trump sind die Märkte gut.
Interessant. Gut, ich möchte gleich noch mal schnell beim Trump bleiben. Auch über das neue Jahr und in den ersten paar Tagen im neuen Jahr immer wieder Schlagzeilen, immer wieder neue Vorstellungen, sehr wirre Aussagen. Venezuela-Entwicklung, Grönland, neue Idee, die Herr Trump da verfolgt. Was haltest du da davon?
Ja, es ist halt einmal mehr, oder? Er ist angetreten, auch bei den Wahlen, bei den Wählern, mit gewissen Versprechen. Und das betrifft einerseits die Immigration, es betrifft andererseits gewisse Unruheherde. Und ich meine, es ist völlig klar, ich meine, dass er die befrieden will, ist nicht, weil er Frieden als solches will, sondern und auch seit dem mit dem Nobelpreis. Ich weiß nicht, ob das wirklich Motivation ist. Ich glaube, Motivation ist Business. Wenn die Ruhe haben, dann kann man sich aufs Business konzentrieren. Er will nicht teure, sinnlose Kriege führen, die nur kosten. Ich glaube, er ist mehr so getrieben, weniger jetzt, dass er Frieden als Friedensengel will, sondern er will Ruhe und Business machen.
Interessant. Trotzdem sagst du ja in einem Strategiepapier, das du im Januar publiziert hast, «Get ready for peace». Was steckt hinter dieser Aussage?
Ja, es geht natürlich in die Richtung, dass man eben sagt, oder dass die Idee ist, dass er einfach jetzt wirklich ernsthaft will, den Frieden. Es ist ihm bisher nicht gelungen.
Du redest von der Ukraine.
Ich rede jetzt gerade von der Ukraine. Er hat ja, bevor er Präsident ist, gesagt, in 24 Stunden ist das erledigt. Okay, das war eine steile These, hat man nicht ernst genommen. Aber vom Prinzip her geht es schon in die Richtung, ob es jetzt 24 Stunden oder 24 Monate sind, okay. Aber es geht darum, raus aus etwas, das nichts bringt. Oder etwas raus, das nur kostet. Oder etwas raus, wo man anders lösen kann. Ich glaube, das ist die Idee, weil es ist, ich meine, 4 Jahre lang, ich weiß nicht, die Zahlen, die letztes Jahr umgereicht waren, sind russische Tote 1 Million.
Wahnsinn.
Also ich weiß nicht, ob das
Wahnsinn
stimmt, aber ist ja gleich. Oder ob es die Hälfte ist. Oder, ja. Ich meine, das sind gigantische Zahlen. Und das bringt wirklich nichts, das kann man anders lösen. Ich glaube, das ist die Grundidee. Und das würde natürlich den Märkten helfen.
Das habe ich gerade wieder fragen. Was wäre denn der Impact von so einem, ich sage jetzt mal, zweifelhaften Frieden? Weil ich befürchte ja, so ein Frieden dürfte ja wahrscheinlich nicht ohne Zugeständnis seitens der Ukraine zustande kommen.
Ja, klar. Also so ist einfach die Realität. Das muss man irgendwie akzeptieren. Ich glaube, es wäre sehr positiv. Natürlich, wenn das sehr eine brüchige Geschichte ist, wo eigentlich kontragär ist, dann weniger. Aber im Großen und Ganzen, wenn wir jetzt eine Einigung finden, wäre das super. Also das wäre natürlich für alle gut. Das wäre für die Menschenleben gut. Das wäre für das Geschäft gut. Das wäre für alle natürlich nur von Vorteil. Aber klar, es geht nicht at any cost, aber man muss halt, ich glaube, man schafft wirklich in die Richtung. Mhm. Und darum denke ich, ist die Chance doch höher, als man vielleicht jetzt man hört noch relativ wenig, oder? Jetzt in letzter Zeit, jetzt da ja, ist es relativ ruhig. Grönland, Venezuela, es ist relativ ruhig. Ich weiß nicht, ob das ein schlechtes Zeichen ist. Ich denke, man ist sicher dran.
Ich würde so etwas wünschen, und die Ukrainer, auch die Russen, das Land muss ja dann aufgebaut werden. Das ist ja zerstört. Das dürfte ja wahrscheinlich dann schon auch einen Impact haben auf Finanzmärkte.
Ja, natürlich. Also auch psychologisch. Ich glaube, wenn man merkt, dass da jetzt eine Ruhe hat, das wäre psychologisch enorm positiv und würde natürlich die Märkte anschieben, den ganzen Industriesektor, was da alles aufzubauen gibt, Rohstoff, was es braucht, dann gibt es Energie, was alles dort zusammenhängt. Das würde ich natürlich jetzt auf längere Zeit einen Boost im Finanzmarkt bringen.
Ja. Lass uns mal ein bisschen über die Chancen, vielleicht auch über die Risiken im Finanzjahr 2026 reden. Wo glaubst du, wo gibt es jetzt Opportunitäten? Was muss man genauer im Blick halten, wenn man an der Börse aktiv ist?
Ja, also die Risiken, wenn man über Risiken redet, dann schaue ich sicher den Bankensektor an. Also das ist immer etwas, wo jetzt im Moment zwar ruhig ist, aber das ist oftmals ist das der Kern des Problems. Das war 2008 so, es war in anderen Krisen so. Was könnte das Problem sein? Also man könnte die Verschuldung der Banken, wie sieht die aus? Das schaue ich relativ regelmäßig an. Ich muss sagen, es ist der sogenannte Leverage, das ist so eine Kennzahl, die Verschuldung der Banken misst. Die ist hoch, aber ist zurückgekommen. Also quasi rauf und jetzt läuft es zurück. Das ist positiv, aber der Leverage ist schon noch hoch. Aber okay, er läuft zurück. Das ist sicher Good News. Also, das ist sicher ein ganz wichtiges Herd von potenzieller Unsicherheit oder von Risiken an den Finanzmärkten. Also, da würde ich sagen, Stufe Mittel. Mittel. Das Nächste ist klar, ist dann die Geldpolitik. Da kommen wir noch. Wie sieht es aus mit den Zinsen? Wenn jetzt natürlich ein Zinserhöhungszyklus dann ansteht, dann wäre sicher auch eines der grossen Risiken.
Also die FED wird wahrscheinlich das Jahr schon noch ein, zweimal erhöhen, oder?
Es sieht so aus. Die Inflation ermöglicht das. Eigentlich die Situation in Amerika ist sehr gut. Wir haben Zinsen um 4% am langen Ende bei den Obligationen und wir haben etwa 3,8% bei den kurzen. Die gehen noch ein, zweimal runter. Dann haben wir eigentlich sehr ein normales Zinsniveau bei einer Inflation von, sagen wir, 2%, 2,5%. Ziemlich normal. Ziemlich normal. Ja. Typisch würde ich sagen, ganz. Es gibt Realzinsen von 1-2%, das sieht eigentlich gut aus. Bei den anderen sind wir halt mehr oder weniger unten. Oder? Wir sind in der Schweiz bei 0 und wir sind in Europa auch bei 2. Da gibt es wahrscheinlich nicht mehr viel. England, also irgendwo dort, muss man sagen, sind wir wahrscheinlich unten und gibt nicht mehr viel, nicht mehr allzu viel Liquiditätsboost. Amerika schon, ist das wichtigste Land, von dem her grün, oder? Aber man merkt schon, es läuft jetzt dann irgendwann, möglicherweise der normale, natürliche Liquiditätszyklus etwas aus.
Was sind Konsequenzen?
Also, das würde ich schon ein gewisses, wie soll ich sagen, das ist eines von der Benzin, von der Energielieferanten ab Finanzmärkten, das würde ich schon auf der Aktienseite ein gewisses Setback oder eine gewisse Beruhigung mit sich bringen. Oder wir haben jetzt natürlich auch wahnsinnig gute Jahre gehabt, die letzten 2-3 Jahre. Eine fantastische Performance an den Aktienmärkten. Das ist auch normal, dass man dann da auch irgendwann, während wir da Korrekturen sehen, und typischerweise ist dann, wenn sich abzeichnet, dass der Liquiditätszyklus fertig ist. Aus heutiger Sicht würde ich das irgendwo ins 2027 verorten, irgendwo. Ja. Oder dass dann die Zinsen endgültig unten sind und der Markt sich damit auseinandersetzt, dann gehen sie rauf. Und das ist wahrscheinlich der Zeitpunkt, dass die Märkte auch während etwas korrigieren.
Das wäre dann für die Anleger und die Investoren auch der Zeitpunkt, um sich wieder vermehrt
anderen
Anlagenklassen
nebst Aktien zu machen. Man kann das auch heute schon natürlich. Oder? Man kann sich auch jetzt schon langsam vorbereiten. Wie diversifiziert bin ich? Was habe ich nebst Aktien? Habe ich Rohstoff? habe ich gewisse andere alternativen Anlagen. Gold ist natürlich wahnsinnig schon gelaufen.
5'000 Franken?
Ja, ja, 5'5 schon gar gewesen, jetzt 5. Enorm. Ja, dass man dort jetzt sich schon langsam vorbereitet auf eine Diversifikation. Ich glaube, das ist sicher sinnvoll. Immobilien ist noch ein Stichwort.
Aber einen grossen Schock oder einen Crash erwartest du nicht?
Ja, also aus heutiger Sicht für 26 noch nicht. Ich denke, wir sind noch in diesem Liquiditätszyklus noch drin. Und irgendwo dann Ende Jahr, irgendwie 27, aus heutiger Sicht würde ich sagen, ist dann der langsam fertig.
KI Investments bleibt immer so ein bisschen die grosse Sorge oder die Angst, dass es da eine Bubble gibt. Wie siehst du das? Ist das eine Bubble?
Eine Bubble, meistens erkennt man sie erst, wenn sie platzt.
Ist oft so,
Es ist leider so. Also ein Hinweis, warum man es genau anschauen muss, sind die Investitionen in der KI.
Und eine gewaltige Investition, oder tätig werden.
Das ist enorm. Ja. Also auch das Jahr, was da geplant ist, von den Grossen, von Apple, von Microsoft, ich habe letzte Grafik gesehen, also das verdoppelt sich fast nochmal gegenüber dem letzten Jahr. Das ist einerseits positiv, weil man sagt, ich meine, die investieren in etwas, wo sie das Gefühl haben, es macht Sinn. Das ist das Positive daran. Das Risiko ist einfach, dass man Overinvestment macht und dass es einfach sich eben dann am Schluss nicht auszahlt und die dann alle darunter leiden.
Wäre nicht das erste Mal, oder?
Nein, es wäre nicht das erste Mal. Im Moment würde ich es noch eher als positiv anschauen. Was auch gesagt wird, was ein Risiko ist, dass die sich untereinander zu finanzieren, im Kreis. Oder? Ja. Apple kauft OpenAI kauft, beteiligt sich an Microsoft und so weiter. Dass die das untereinander so mit riesigen Beträgen beteiligt an diesen Unternehmen. Ich weiß nicht, ob das wirklich. Ich kann es nicht recht beurteilen, ob das wirklich so schlecht ist. Aber man liest es oft, hört so oft, dass das eher ein Risiko ist. Ich denke im Moment, Unternehmen sind smart trotzdem. Ich glaube, wenn die viel Geld in die Hand nehmen, glauben die daran, dass sie das rentabilisieren. Ich glaube, man sieht es schon. Ich meine, wenn man die Produktivität anschaut in der US-Wirtschaft, ist es jetzt schon sichtbar, dass wir Produktivitätsfortschritt endlich wieder machen. In den letzten Jahren vorher haben wir fast keinen Produktivitätsfortschritt gemacht. Und das sieht man jetzt schon. Und ich denke schon, dass das wird, sich weiter ausbauen und dass das die Arbeitslosigkeit tendenziell vielleicht ein Mühe aufbringt, nicht so stark, wie man meint. Und dass das die Inflation vor allem tief hält. Die Produktivitätsfortschritte sind anti-inflationär.
Ja, das gesehen. Du hast vorhin ganz kurz die FED noch erwähnt. Ich möchte auch noch mal schnell darauf zurückkommen. Du sagst zu Recht, die FED hat eigentlich alles richtig gemacht letztes Jahr. Hat sich da auch vom Herrn Trump nicht vereinnahmen lassen. Das sind die Good News. Die Bad News, der Herr Trump möchte einen neuen FED-Vorsitzenden. Der Jerome Powell ist in seiner Endphase, wenn ich das so sagen darf. Bleibt dem Gremium aber möglicherweise in der einen oder anderen Form erhalten. Trotzdem machst du dir keine Sorgen, dass mit einem neue FED-Chef, den Herr Trump genehmigt, dass sich die FED-Policy, die sich bis jetzt ja sehr bewährt hat, da aufweicht?
Nein, mache ich mir keine Sorgen. Weil erstens die Kandidaten, die jetzt im Loop sind, ich glaube, Kevin Warsh ist der eine, ist eine extrem renommierte Person, hat extreme Erfahrung. Das ist mal das eine. Er wird sicher tendenziell von seiner ökonomischen Haltung her möglicherweise etwas lockerer sein, aber immer im Rahmen vom Möglichen und immer im Rahmen des Interpretationsspiels. Warum? Weil wenn er das nicht macht, haben wir ein Problem, haben wir ein Blutbad am Obligationenmarkt. Wenn dort die Zinsen zu fest gesenkt werden, über das vernünftige Mass aus, haben wir einen Sell-off auf dem Treasury-Markt. Und das gibt ein Drama, ein weltweites Drama. Erinnere dich an England, wo Truss, Liz Truss, wo die genau das gemacht haben, das ist innerhalb von 2 Wochen ist der Bundmarkt kollabiert. Das heisst, die Zinsen sind massiv auf und das hat Probleme bei der Staatsfinanzierung gegeben. Das war nach 2 Wochen Schluss, haben sie den entlassen, der Finanzminister. Und da wird also der Treasury-Markt sorgt dafür,
das Korrektiv.
Das ist das Korrektiv, das du nicht kannst betrügen. Ja. Und darum bin ich da ziemlich entspannt.
Trotzdem erfahrt ja fehlt ein bisschen Solidarität, auch von der SNB unter anderem. Ja. Wie ist das einzuschätzen?
Ich finde es ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Also, das FED hat nicht nötig, lobende Worte und hilfreiche Worte von uns oder von den Europäern überzukommen. Also,
das Gegenteil ist gut gemeint.
Ja,
ja gut. US-Dollar, glaube ich, auch ein Thema, das man das ja im Auge behalten muss. Da gibt es Entwicklungen. die glaube vielerorts nicht auf dem Radar sind. Vielleicht kannst du dazu da noch etwas sagen.
Ja, wir haben das grosse Thema letztes Jahr war die Dollarschwäche. Wir hatten gute Finanzmärkte, aber schwache Dollar. Das hat sich vor allem...
Also die ist schon erwünscht auf Seiten Amerika,
ja, schwache Dollar? Ja, die ist schon erwünscht. Aber du musst, wenn du genau anschaust, ist der Dollar aus amerikanischer Sicht letztes Jahr gar nicht stark herbekommen. Ein bisschen, ja. Aber nicht so stark, wie wir Schweizer meinen. Weil für die Amerikaner entscheidend ist ihren Wechselkurs zu den Handelspartnern. Mhm. Und wenn du den anschaust, das ist dann der sogenannte reale, effektive Wechselkurs, wo die BITS ausrechnet, dann siehst du, dass der Dollar fast auf Rekord hoch ist.
Also das ist jetzt
ja, das ist aus Schweizer Sicht...
Surprise, surprise.
Ja, genau. Aus Schweizer Sicht ist das schwer nachzuvollziehen, weil wir 12% zum Franken gelitten haben. Aber die Antwort ist eben, dass die Handelspartnerwährungen der Amerikaner eben auch schwach sind. Das ist Mexiko, Kanada, Korea, Japan. Das sind die grossen Handelswährungen, die aus amerikanischer Sicht zentral sind. Der Franken ist komplett irrelevant für, aus amerikanischer Sicht. Und das muss man immer ein bisschen, gerade wir Schweizer, mit das immer an das denken, dass die Amerikaner nicht in Dollar-Schweiz rechnen wie wir, sondern sie haben natürlich ihre Handelspartner im Blick. Und dort ist eben der Dollar immer noch fest. Und da ist mittelfristig ist da mit weiterem Abwärtspotenzial zu rechnen.
Das ist keine gute Entwicklung. Für Nicht-Amerikaner?
Für Nicht-Amerikaner ist das nicht eine ideale Entwicklung. Auf der anderen Seite ist ein schwacher Dollar natürlich immer auch ein gewisses Zeichen von. Ist immer, wenn so die globalen Finanzmärkte gut laufen, ist der Dollar tendenziell schwach. Mhm. Und ein aufwertender Dollar ist in der Regel geht einher mit eher Risk-off, also mit negativen Marktentwicklungen. Aber ich glaube, man muss sich einfach darauf einstellen. Ich glaube, das muss man unemotional anschauen. Ich glaube, der Dollar mittelfristig Moment geht weiter runter.
Wir werden es sehen. Noch ein anderes Thema, unser grosser Nachbar Deutschland. Immer noch ein grosser oder ein wichtiger Einflussfaktor, auch in der europäischen Wirtschaft. Da gibt es ja auch Entwicklungen, die ein bisschen Sorgen falten. Könnt ihr auf die Stirn zaubern?
Ja, da hat man jetzt das Budget, wir haben jetzt Deutschland das Budget 26 gesehen, ist jetzt rausgekommen. Und dort plant man jetzt mit einem Budgetdefizit von 4%. Einfach, dass wir es da einmal gesagt haben. Ich weiß nicht, sieht niemand, niemand redet darüber, ich habe nichts gelesen, gross. 4%, das ist klar über den Maastricht-Kriterien. Die Maastricht-Kriterien begrenzen, also das sind die Kriterien, die die Länder, die den Euro bilden, als Stabilitätseckwert festgelegt haben. Dann, das ist beim Budgetdefizit 3%. Deutschland war bisher immer das Vorbild lang, hat das alles immer eingehalten, ist jetzt bei 4% für 26. Mhm. Verschuldung, das ist das Verschuldungspaket, das man den März kurz nach der Wahl, der Kanzler Merz nach der Wahl ausgerufen hat. Das führt zu einer Verschuldung über die nächsten 5 Jahre von gegen 80%. 80% von Deutschland. Mhm. Oder die anderen haben das schon, 80%, Italien hat 100% und so weiter. Aber die Deutschen haben das eben noch nicht gehabt. Die sind noch jetzt zurzeit etwa bei 60% und die 60% sind auch Maastricht-konform. Mhm. Eben die Deutschen haben das noch eingehalten. Aber wenn das so wirklich jetzt so weitergeht, das Verschuldungspaket, das jetzt auf dem Tisch liegt und jetzt anscheinend auch implementiert wird, dann landen wir bei 82% in 2030 für Deutschland.
Was hat das für einen Einfluss auf die Aktienmärkte?
Ja, also das wird nicht gut sein für den Euro. Ich meine, Deutschland war immer der Anker für die Euro-Währung, wo sich alle ein
bisschen das
Zugpferd, wo sich alle ein bisschen daran geklammert haben. Frankreich ist eh schon auf der anderen Flussseite. Ich meine, das ist ja hoffnungslos, fast schon. Was Stabilität, was Haushaltskonsolidierung und so weiter angeht. Man hat einfach auf Deutschland geschaut. Und wenn der Anker geschwächt wird, sieht das nicht gut aus für den Euro.
Thomas, wir sind schon wieder am Ende der Zeit. Danke vielmals für deine Einschätzung. Ich glaube, wir sind uns einig, 2026 wird spannend bleiben. Wir zwei werden das auch immer wieder thematisieren. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe und wünsche dir vorerst einen schönen Januar.
Danke, gleichfalls.
Bellerive on Air. Der Finanzpodcast.